Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu dieser körperpolitischen Ausgabe von Schräglesen hoch 2. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen auch lohnt. Am Mikrofon begrüßen euch Thilo Sauer
und Lara Lorenz.
Körperpolitik ist eigentlich kein so schönes Wort. Lara hat auch schon ein bisschen gelächelt, als ich das benutzt habe. Weil es auch immer so ein bisschen sehr nach Feuilleton und abgehobener Kulturdebatte klingt, aber
ich musste auch an Uniseminare denken, tatsächlich.
Ja, genau. Aber ich fand das für diese beiden Bücher, also das die meiste Überschneidung auf ein Wort gebracht hat, bei den beiden Büchern, die wir heute mitgebracht haben, sind beides ältere Titel, also nicht aus dem aktuellen Katalog sozusagen. Und die stammen beide aus den USA und es geht halt im weitesten Sinne um Macht und Sexualität, wenn man das jetzt auf zwei Schlagworte zusammenbringen muss. Wir fangen an mit dem Band Ihr Körper und andere Teilhaber. Das sind Erzählungen von Carmen Maria Machado, 2017 in den USA erschienen und 2018 dann in Deutschland rausgekommen. Ich finde es immer ganz schwer, Erzählungsbände zusammenzufassen, weil es irgendwie, also eine gute Erzählung ist ungefähr genauso umfangreich wie ein guter Roman. Und bloß, dass dann halt eben mehrere in einem Band drin sind. Ich würde sagen, es geht um Frauen auf jeden Fall. Um Frauen, die sich versuchen zumindest zu behaupten, denen es manchmal, glaube ich, auch weitestgehend gelingt. Da ist zum Beispiel eine Frau, die nach einem scheinbar schrecklichen Erlebnis die Gedanken von Pornodarstellern und Darstellerinnen hört oder zu glauben hört. Da ist eine Frau, die sich den Magen verkleinern lässt, um abzunehmen. Und eine Frau, die plötzlich alleine mit einem Kind dasteht und plötzlich Muttergefühle entwickeln muss, damit das Kind ein gutes Leben haben kann. Und am Anfang macht die Geschichte der Extra-Stich über das Leben einer Frau, die eine rätselhafte Schleife am Hals trägt. Und daraus lese ich jetzt mal einen kurzen Abschnitt vor, oder zwei kurze Abschnitte. Am nächsten Tag fasst unser Sohn mir an den Hals und fragt nach meinem Band. Er will daran ziehen. Und so sehr es mich schmerzt, ich muss es ihm verbieten. Als er die Hand danach ausstreckt, schüttle ich eine Dose mit Pennies. Es scheppert fürchterlich und er lässt von mir ab und fängt an zu weinen. Zwischen uns geht etwas verloren, das ich nie wiederfinden werde. Wenn Sie diese Geschichte vorlesen, füllen Sie eine Getränkedose mit Münzen. Wenn Sie an die entsprechende Stelle kommen, schütteln Sie sie möglichst laut und nah vor jenem, die Ihnen am nächsten sind. Beobachten Sie die verschreckten Gesichter und wie sich langsam Enttäuschung darauf breit macht. Achten Sie darauf, dass man sie bis ans Ende ihrer Tage nie wieder mit den gleichen Augen sehen wird. Genau, das, der zweite Teil stand in Klammern, das kommt öfter mal vor. Also mich hat die erste Geschichte, ich habe dieses Buch, Lara hat sich das Buch ausgesucht, ich habe das Buch bestellt, ich habe das Buch bekommen und habe das Buch aufgeschlagen, habe diese erste Geschichte gelesen und ich war begeistert, fasziniert, weil es unglaublich gute Sprache war. Und muss ich ganz ehrlich sagen, die anderen Geschichten dahingegen sind dann so ein bisschen, ja, runtergefallen, weil die einfach nicht so stark waren. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
Echt? Das fand ich gar nicht. Also das Ding ist, ich habe beim Lesen festgestellt, dass ich die erste Geschichte tatsächlich schon kannte und schon mal komplett gelesen hatte. Deswegen hat die mich, glaube ich, nicht mehr so überrascht. Also ich fand sie auch immer noch gut, aber ich war von den anderen Geschichten, glaube ich, noch mal auf eine andere Art und Weise fasziniert und fand die total gut. Also ich meine, ich habe auch Geschichten, die ich, glaube ich, lieber mochte als andere oder aus denen ich für mich vielleicht mehr rausgewinnen konnte als aus anderen. Und da war, glaube ich, The Husband's Stitch, also heißt die auf Englisch. Also ich fand, die ist schon sehr gut, aber die ist gar nicht so eine von denen, die mir so am meisten in Erinnerung geblieben sind. Also ja, nee, hatte ich ein bisschen eine andere Leseerfahrung.
Okay, also man muss vielleicht dazu sagen, Lara kann viel besser Englisch als ich und deswegen hat sie es in Originalsprache gelesen. Ich habe mir ganz schnöde die Übersetzung besorgt. Das macht jetzt wahrscheinlich keinen großen Unterschied für diese Leseerfahrung, aber ja, ich weiß nicht, ich habe das gelesen und erstens fand ich dieses Mysterium irgendwie total großartig mit dieser Schleife und ich fand, es war auch die gewagteste Konstruktion, weil dieses, was ich ja auch gerade in Klammern, dass es immer so diese Leseanweisungen gibt sozusagen und so dieses, wenn man damit spielt, dass man diese Geschichte ja vorlesen könnte, weil sie wie ein Märchen ist und auch immer mit dieser Märchenthematik spielt. Diese Schleife hat auch immer so ein bisschen was, hat mich auch so ein bisschen an Blaubart erinnert, weil da ist so dieses, ah, du darfst da nicht dran ziehen, das darfst du nicht, sonst dieses Geheimnis, das darfst du nicht lüften. Und als es dann am Ende dann irgendwie auf das Finale zuläuft, dann zerbricht deswegen halt auch alles so, wie halt in diesem Märchen von Blaubart. Das fand ich dann einfach irgendwie total faszinierend, wie damit gespielt wird. Da sind die anderen irgendwie so ein bisschen traditioneller, sag ich jetzt mal, einfach quasi durcherzählt, abgesehen von dem in der Mitte, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Und ich fand es sprachlich einfach so on point. Da sind dann manchmal so, ich habe leider kein gutes Beispiel rausgesucht, das ich jetzt noch irgendwie anbringen könnte, aber manchmal so, kommt dann so ein Nachsatz, so ein zweiter Halbsatz, der dann so ein starkes Wort benutzt. Und ich denke so, okay, jetzt habe ich mir nochmal, das hat nochmal was ganz anderes aufgemacht. So ein Wort und war nochmal so was Riesengroßes und das hat mich einfach total fasziniert. Und da sind die anderen Geschichten meines Erachtens nach einfach nicht rangekommen.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass die erste Geschichte tatsächlich mehr wie so ein Vorlesemärchen ausgelegt ist und das andere sind vielleicht mehr so traditionelle, fast so Gruselgeschichten, weil was ja in, ich glaube in allen Geschichten, wenn ich so oder in fast allen Geschichten, da ist es ja so dieses, dass es was gibt, was irgendwie übernatürlich oder unnatürlich oder nicht so richtig erklärbar ist, was auch nicht so relevant für die Geschichte normalerweise ist, ob das jetzt echt ist oder ob die Person sich das einbildet. Und ja, dass es vielleicht mehr, die anderen Geschichten mehr in diese Gruselkategorie reinfallen. Und ich glaube, dass ich das einfach großartig fand, weil ich eigentlich total gerne Grusel-Kurzgeschichten lese, aber es nicht so viel mache, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht das feministischste Genre, das man sich aussuchen kann. Und viele von den Geschichten haben so ziemlich langweilige Frauenrollen, weil sie in irgendwelchen Klischees oder Stereotype reinfallen. Also, dass sie entweder als Erste sterben und total schwach sind oder dass sie mega stark sind und keinen einzigen schwachen Moment haben oder dass sie so die Love Interest die ganze Zeit sind. Und ich glaube, was ich an den Geschichten so gerne mag, ist, dass es eben nicht passiert, sondern dass es irgendwie total vielfältige Funktionen und Rollen und Erlebnisse und Umgangsweisen von den Hauptfiguren gibt. Also du meintest ja auch, dass sie sich auf verschiedene Arten und Weisen versuchen zu behaupten oder irgendwo durchzukommen und dass sie es manchmal schaffen, aber dass sie es manchmal eben auch nicht schaffen oder dass sie es manchmal alleine schaffen und manchmal nicht alleine. Und das ist, glaube ich, das, was ich an der Vielfalt von den Geschichten so gut fand.
Ich habe das unter diesem Aspekt natürlich gar nicht gelesen, weil mich Horrorliteratur auch sonst nie reizt. Ich habe auch nie gedacht, okay, das ist mal Horrorliteratur anders erzählt. Mich hat einfach dieses, dass es sprachlich so viele Momente gab, wo ich dachte, Mensch, das ist auch so ein Satz, der scheint richtig. Und fand ich total großartig. Und dann war, glaube ich, warte, ich muss kurz blättern. Was war die Geschichte danach? Ich habe es natürlich wild durcheinander gelesen, aber
die Geschichte danach ist, glaube ich, die ich vielleicht am besten fand oder an die ich mich am meisten erinnere. Die heißt bei mir Inventory. Und es ist dieses Inventar, wo die Hauptfigur auflistet, die ganzen Leute, mit denen sie irgendwie Sex hatte oder irgendwie was am Laufen hatte. Und das quasi die Geschichte von einer Epidemie in den USA oder Nordamerika ist. Aber dass diese Geschichte quasi durch die Liste erzählt wird. Und das fand ich ziemlich cool.
Ja, es hat mich tatsächlich irgendwie überhaupt nicht abgeholt.
Das hat mich mega gecatcht.
Also erstens glaube ich, weil ich schon öfter mal so Geschichten hatte, die so anhand von Listen irgendwie versucht werden zu erzählen. Also das gibt's hin und wieder mal. Deswegen hat mich, ich finde es natürlich eine schöne Idee. Ich lese sowas eigentlich auch gerne, aber das war jetzt nicht so, dass mich das jetzt total überrascht hat, weil ich sowas schon ein paar Mal erlebt habe. Und ich fand halt, dieses Setting wirkte irgendwie, liegt vielleicht auch an der Zeit, vielleicht war das 2018 auch so ein totales krass, aber das wirkte dann auf mich einfach in dem Moment so ein bisschen ausgenudelt, hat mich, glaube ich, also nicht, dass ich Stephen King's Stand gelesen habe, aber ich glaube, es ist so ziemlich die gleiche Situation und deswegen hat es mich dann auch nicht so überrascht, obwohl es natürlich ein starkes Setting ist, weil es dann genau mit diesem, also wenn es, gerade weil es immer um Sex geht und aber auch um Ansteckung und genau dieses Spiel mit Nähe und Ferne, das fand ich natürlich dann auch irgendwie schon ganz spannend und so hatte auch schöne sprachliche Momente. Ich glaube, da kommt einmal eine Frau und dann geht es so viel um die Farbe Grau oder Nicht-Farbe Grau. Ja, wieder graue Augen. Genau, das fand ich dann, da gab es ganz spannende Beobachtungen, aber so insgesamt dachte ich mir, was erzählt mir das jetzt halt auch, ne?
Ich sag mal so, ich liebe ja Dinge, die in Listen geschrieben sind. Maggie Nelsons Bluets, wo fand ich auch fantastisch, ist quasi auch nur eine einzige lange Liste. Vielleicht ist es so ein bisschen eine Sache, die ich einfach gut finde.
Ich habe mich dann am Ende einfach gefragt, okay, was bleibt jetzt von dieser Geschichte übrig, so ein bisschen?
Ich glaube, ich habe diese Geschichte so ein bisschen gefühlt, weil es ja so ein bisschen damit endet, dass sie mit niemandem so richtig lange zusammen ist, weil immer diese Krankheit irgendwann kommt. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich in meiner natürlich überhaupt nicht so krassen Corona-Pandemie-Einsamkeit manchmal sehr verbunden damit gefühlt habe, auch wenn sie natürlich alleine auf einer Insel ist und irgendwie nur noch Dosensachen und selbst eingebauten Salat essen kann, das bei mir nicht der Fall ist. Aber ich glaube, so vom Feeling her war ich ein bisschen so, ach ja, Pandemie-Geschichten. Mensch.
Nee, da hatte ich irgendwie keine Kongruenz zugefunden. Genau, was ich, worauf ich noch hinaus wollte, das war, ich habe das Buch das erste Mal durchgeblättert und in der Mitte gibt es dann, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, so wie eine Assoziationsgeschichte. Sie hat quasi die Titel von den ersten 12 Staffeln, 12 sind es, glaube ich, von Law and Order genommen.
Ja.
Das kommt, glaube ich, im Original tatsächlich sehr viel besser, weil es, soweit ich weiß, tatsächlich die Originaltitel sind. Im Deutschen mussten sie sie natürlich wortwörtlich übersetzen und nicht so, wie sie sie quasi, wie sie ausgestrahlt wurden. Da mochte ich natürlich, dass dann halt auch wieder so was Listenmäßiges kommt, so viele lauter kleine Geschichtchen sozusagen. Und am Anfang habe ich mich dann auch gefragt, okay, was macht sie jetzt? Beschreibt sie jetzt einfach nur kurze Momente von so Szenen aus der Serie? So fängt es an. Und ich meine, okay, geht das jetzt die ganze Zeit so? Das wird aber ein bisschen...
Ich war auch ein bisschen so 60 Seiten. Und ich habe halt auch noch nie Law and Order geguckt. Deswegen war ich so, muss ich jetzt nachgucken, ob das richtige Szenen daraus sind oder ob sie sich ausgedacht hat. Das ist ja ganz schön aufwendig.
Genau, da habe ich mich dann wirklich so, okay, und dann wird es aber so ganz krass, dann wird dieser Titel auf einmal wie so eine, dann versucht sie quasi was zu diesem Titel zu erzählen, was, glaube ich, in dieser Folge gar nicht vorkommt. Also ich habe ein paar Folgen gesehen, aber ich könnte jetzt nicht zuordnen, welche jetzt welche ist. Da versucht sie dann quasi so anhand des Titels irgendwie so assoziationsreich eine Geschichte zu erzählen und dann vor allem geht sie dann anhand dieser beiden Protagonisten, die da lange Zeit zusammen agieren in dieser Serie, die beiden Ermittler, entwickelt sie dann so eine ganz ganz abstruse Geschichte letztlich auch. Also da wird dieser männliche Ermittler hat dann Eheprobleme und die werden irgendwie sehr, sehr intensiv beschrieben und die weibliche Ermittlerin, die ja auch in der Serie, soweit ich weiß, die ganze Zeit eigentlich alleine lebt, bekommt dann auf einmal so Besuch von Geistern und so, ja, also die Geschichte wird dann quasi immer ein bisschen abgedreht, aber bleibt immer bei diesen...
Und dann haben sie so Doppelgänger.
Genau, das fand ich tatsächlich ziemlich lustig. Das mochte ich irgendwie sehr, weil das so absurd ist. Aber auch da habe ich mich dann am Ende... Also ich meine, ich mag es ja eigentlich, wenn es so total abgedreht ist und wenn dann immer noch eins... Nochmal eins draufgesetzt wird. Ich mag das eigentlich sehr. Aber in dem Moment habe ich mir dann auch wieder gefragt, okay... Jetzt ist die Geschichte zu Ende und das habe ich jetzt davon mitgenommen. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, es war dann halt auch irgendwie so einfach vorbei und ich habe mich dann am Ende wirklich gefragt, das war jetzt wirklich viel, auch an Ideen, aber irgendwie ist da jetzt nichts bei hängen geblieben.
Ich glaube, das ist was ich tatsächlich gar nicht hatte bei den Kurzgeschichten. Also ich habe das ja öfter bei ganzen Büchern oder bei Kurzgeschichten, dass ich ein bisschen so bin, ja, das bleibt jetzt von diesem Buch. Aber ich habe auch das andere Buch von Machado gelesen, das gibt es noch nicht auf Deutsch, heißt In the Dream House und es ist quasi ein Memoir von ihrer ziemlich ungesunden und missbräuchlichen Beziehung erzählt in Genres und das fand ich total cool und deswegen wollte ich auch so ein bisschen dieses andere Buch lesen. Und ich glaube, dass ich daraus einfach so mitgenommen hatte, dass ich total gerne mag, wie sie erzählt. Also was du auch schon meinst, dass ich ihre Sprache einfach total on point finde und es total gerne lese und dass ich ihr einfach gerne zuhöre und dass ich irgendwie gerne mag, was sie mir erzählt. Und deswegen habe ich mir diese Frage mit dem, was nehme ich daraus mit, gar nicht gestellt, sondern ich glaube, ich war einfach immer nur so, ah ja, was für eine interessante Geschichte, fand ich schön, dass ich das jetzt gelesen habe.
Ja, also wie gesagt, die Sprache, das finde ich auch. Also, da hatte ich nie das Gefühl, okay, das ist jetzt aber irgendwie schief oder schon zu häufig benutzt oder so, abgenutzt, so Worte, die sie da benutzt oder Formulierungen, die sie benutzt. Also es sind ja auch immer existenzielle Situationen, die sie beschreibt, ob die jetzt nun überzogen irreal sind oder real, finde ich da ja vollkommen unerheblich. Aber ich hatte dann ganz oft so diesen Moment so, und jetzt? Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass es, bin ja eigentlich doch eher der Freund von Romanen, glaube ich, als von Erzählungen, dass mir da vielleicht auch manchmal einfach so ein bisschen der größere Bogen gefehlt hat. So, das war dann vielleicht einfach für mich vielleicht auch einfach zu kurz. Weiß ich nicht. Aber ich hatte wirklich ganz oft das Gefühl so, was sagt mir das jetzt? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da einfach ein bisschen zu prüde, es war mir auch ein bisschen zu viel Sex da drin. Da bin ich einfach kein Fan von, weil es sowieso immer viel zu viel Sex gibt. Ich rege mich auch jedes Mal, wenn in einer Serie wieder eine Sexszene kommt, die eine Minute dauert, obwohl es auch mit 10 Sekunden erzählt wäre. Da kriege ich auch immer einen Anfall, warum das jetzt sein muss. Das hat mich, glaube ich, auch immer so ein bisschen irritiert. Und ich dachte so, ach, muss das jetzt sein? Weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich in einem Text ein bisschen was anderes, weil natürlich, welche Worte man benutzt, nochmal was ganz anderes aussagt, als wenn man das jetzt in irgendeiner blöden TV-Serie jetzt einfach nur zeigt. Aber trotzdem war es mir dann manchmal einfach zu viel. Was ich jetzt natürlich gerne noch ansprechen würde, so, was hältst du denn von den Themen an sich, die da verhandelt werden? Jetzt mal über die Erzählstrategien von Horror und Schrecken hinaus, so, sondern von diesen Machtgefügen, die da ja auch irgendwie eigentlich immer beschrieben werden.
Ich habe das Gefühl, dass die Art, wie sie über Machtgefühle oder Machtgefüge schreibt, ja auch total eng damit verbunden sind, dass es dieses Horror-Grusel-Genre-Ding hat. Weil es ja, also ich habe das Gefühl, dass es in der ersten Geschichte am deutlichsten wird, aber dass es ja sehr, sehr oft darum geht, dass Frauen sich nicht sicher sind, ob Sachen gerade wirklich passieren und sich so dieser eigenen Wahrnehmung nicht trauen oder das Gefühl zu haben, oder im Nachhinein das Gefühl zu haben in der Geschichte, wo die Frau diese OP macht, die sie total dünn macht, aber dann kann sie quasi nicht mehr so richtig essen, ist ja auch was, dass sie das Gefühl hat, sie muss das jetzt machen und dann später festzustellen, ah, eigentlich muss sie sich bei dem Teil von ihrem Körper, den sie da entfernt hat, entschuldigen, dass das passiert ist. Und ich glaube, dass so, dass das eine sehr klassische Erfahrung ist von Menschen, die im Patriarchat benachteiligt sind, und deswegen halt auch quasi auf der nicht so mächtigen Seite manchmal stehen, so eigene Erfahrungen und eigene Wahrnehmungen zu hinterfragen und das quasi in diesem Gruselgenre aufzugreifen und die Geschichten aber trotzdem so zu erzählen, dass die Protagonisten irgendwie die Leute sind, die quasi empowern durch die Sache durchgehen, auch wenn sie Fehler machen, aber irgendwie sie so die sind, die die Entscheidungen treffen und die sind, die auch wenn sie machtlos sind, trotzdem immer so da sind. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade so gut erklären kann, aber das finde ich total stark und ich glaube, das ist auch, warum ich diese Geschichten so gern gelesen habe, weil das halt irgendwie Leute sind, die zum Teil irgendwie mit ähnlichen Sachen strugglen, mit denen ich struggle und es ist irgendwie cool zu sehen, dass sie in so Gruselgeschichten plötzlich die Entscheidungsträgerinnen sind. Und das ist ja eine Sache, die ich total gerne daran mochte.
Ich mochte eigentlich auch die, ich glaube, es war die letzte Geschichte. Wie gesagt, ich habe sie nicht in der richtigen Reihenfolge gelesen. Ja, genau, es war die letzte Geschichte, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit dieser Frau, die dann, also habe ich es jetzt zumindest verstanden, die dann auf einmal anfängt, so Gedanken von Pornodarstellerinnen und Darstellern zu hören. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend erzählt, weil man hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist irgendwas passiert, man weiß aber nie was. Ob es jetzt eine. Vielleicht war es eine Krankheit, vielleicht hat sie ein Kind verloren, vielleicht war es eine Vergewaltigung. Man weiß es wirklich nicht, aber es muss traumatisch gewesen sein. Und sie kommt quasi nach Hause und ihr Freund, Mann, Partner, was auch immer, ist quasi da und er versucht sie quasi schon auch irgendwie zu unterstützen, aber gleichzeitig kommt er nicht damit klar und gleichzeitig. Er will ihr den Raum lassen, damit sie das irgendwie verarbeiten kann, aber gleichzeitig will er ihr auch Sachen vorschreiben. Also ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das total schwer ist. Ist jetzt, also ich glaube, ja, der versucht damit irgendwie umzugehen, aber er schafft es halt auch nicht. Und ich fand, das hat sie sehr gut beschrieben. Genau dieses überhaupt nicht klarkommen mit der Situation, das überhaupt nicht vernünftig verarbeiten können. Das hat sie sehr gut beschrieben. Und das war zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo ich mir danach auch dachte, okay, da habe ich jetzt irgendwie was raus mitgenommen, weil die Situation einfach so gut beschrieben ist, weil sie halt auch so genau beschrieben ist und genau so dieses, was halt nicht gesagt wird, beschrieben wird. So, das fand ich irgendwie ganz gut.
Ja, ich glaube, besonders bei der Geschichte dachte ich mir, dass das die Art von Kurzgeschichten ist, die ich, glaube ich, erwartet hatte, als wir die Kurzgeschichten von Rupinian, die Cat Story geschrieben hat, gelesen haben. Ja. Also, weil es ja schon um ähnliche Themen manchmal geht und von vielen von den Rupinian-Geschichten war ich ziemlich enttäuscht. Also, da waren wir uns, glaube ich, ziemlich einig, dass Cat Person
war auf jeden Fall die beste.
Und dann gab es noch eine andere, die gut war, und die anderen waren alle ein bisschen so, dass ich, glaube ich, dieses Gefühl hatte, ja gut, warum habe ich es jetzt gelesen, was habe ich jetzt irgendwie mitgenommen, das ist irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Und das hatte ich bei den Geschichten halt gar nicht. Und ich dachte mir auch so, ah ja, ich glaube, das hätte ich mir gewünscht, wie sich dieses Cat-Person-Buch für mich anfühlt. Und ich hatte das aber dafür bei dem Buch, was auch gut ist.
Ja, das ich dachte mir auch die ganze Zeit, Cat-Person, wir hatten doch schon mal ein Erzählungsband, das ist nämlich erst der zweite, den wir jemals irgendwie hier auf der Liste hatten. Und der ist auf jeden Fall um Längen besser. Auch weil er sprachlich viel gekonnter ist und weil es auch, also die Erzählweise wirkt halt auch viel reifer und erfahrener und geübter sozusagen. Also man hatte ja bei...
Was ja auch krass ist, ne, weil es ist auch das erste Buch von ihr.
Ja, ja. Aber auch hier hatte ich halt dann irgendwie das Gefühl, so die erste Geschichte ist das pure Highlight und die anderen sind da halt trotzdem nicht rangekommen. Aber für die erste lohnt sich's.
Für die erste lohnt es sich, würdest du sagen. Ja, ich würde sagen, es lohnt sich auch für die anderen. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, was du zu ihrem anderen Buch sagst, wenn es mal auf Deutsch übersetzt wird und du es lesen solltest.
Ich werde dran denken. Carmen Maria Machado, ihr Körper und andere Teile, aber übrigens ein großartiger Titel, weil er nicht einfach nur einen Titel aus dem Buch nimmt, sondern nochmal einen neuen Titel, der das aber wunderbar zusammenfasst. Ihr Körper und andere Teilhabe, übersetzt in meiner Version von Anna-Nina Kroll, erschien bei Klett-Cotta, 300 Seiten Länge. Das zweite Buch, das wir heute mitgebracht haben, hat ein sagenhaftes Comeback erlebt sozusagen. Es erschien 2008 das erste Mal auf Deutsch und war dann seit Jahren vergriffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Gedichtband Averno, der jüngst mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Lyrikerin Louise Glück, geschrieben wie Glück, aber Amerikaner können ja eigentlich kein Ü aussprechen, deswegen Louise Glück. Ich habe auch gehört, nach der Vergabe, Bekanntgabe des Nobelpreises stieg der Preis für dieses Buch erstmal auf enorme Höhen an, weil alle dieses Buch haben wollten. Ich habe mich geduldet und habe es mir dann später normalen Preisen im Laden gekauft. Genau, wir haben ja schon ganz kurz bei der letzten Folge drüber gesprochen, weil du sie ja schon kanntest und ich da auch einfach drüber reden wollte, weil ich die Nobelpreisträgerin mal wieder nicht kannte. Und du warst dann aber auch so neugierig, dass du den ganzen Band lesen wolltest und nicht nur die paar Gedichte, die du schon kanntest. Und da habe ich gesagt, dann machen wir das. Auch wenn wahrscheinlich alle über Averno gesprochen haben in den letzten 3-4 Monaten, machen wir das jetzt einfach auch 2 Monate zu spät. Aber bei guter Literatur gibt es kein zu spät. Averno greift den Mythos von Persephone auf, die mit Hades oder dem Gott der Unterwelt verheiratet wird in der Mythologie und dass sie nur einmal im Jahr auf die Oberfläche zurückkehren darf zu ihrer Mutter. Und das ist so die Geschichte der Jahreszeiten eigentlich im Mythos gegossen. Aber in dieser Version sozusagen von Louise Glück bekommt die Geschichte nochmal andere Bedeutungsebene. Und wir lesen mal rein in das titelgebende Gedicht Averno.
You die when your spirit dies, otherwise you live. You may not do a good job of it, but you go on. Something you have no choice about. When I tell this to my children, they pay no attention. The old people, they think, this is what they always do. Talk about things no one can see, to cover up all the brain cells they're losing. They wink at each other, listen to the old one talking about the spirit, because he can't remember anymore the word for chair.
Ja, was war so dein Leseeindruck?
Also erstmal habe ich mal wieder festgestellt, dass meine Mythologiekenntnisse wirklich nicht so groß sind. Und ich mich gefragt habe, ob man vielleicht mehr aus diesem Buch mitnimmt, wenn man mehr über Mythologie weiß. Und ansonsten war mein Eindruck, dass es ja schon relativ klassische Gedichte sind, oder? Also ich, meine große Gedichtleseleidenschaft ist ja erst vor kurzem entstanden und ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht genug, um so confident über Gedichte zu sprechen, aber ich versuche es trotzdem. Ich hatte das Gefühl, es waren relativ klassische Gedichte, aber ich habe es eigentlich trotzdem ganz gerne gelesen. Ich habe mir auch immer mal wieder Stellen unterstrichen, wo ich irgendwie die Sprache schön fand oder wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich finde, habe das Gefühl, da werden gerade irgendwie große Dinge gesagt. Und also ich fand das nett. Ich habe auch das Gefühl, ich finde es grundsätzlich empfehlenswert, aber ich glaube, ich fand es jetzt auch nicht mega krass. Wie ging es dir denn damit?
Als ich gehört habe, okay, sie hat gewonnen und ich kannte sie überhaupt nicht, was, glaube ich, auch ein bisschen an der deutschen Kritik liegt. Vielleicht auch daran, dass ich 2008 auch noch keine Gedichte gelesen habe, als dieses Buch erschien. Aber ja, ich kannte sie gar nicht, also habe ich gleich geguckt und habe mir eine Gesamtausgabe, oder nicht Gesamtausgabe, sie lebt ja noch, sie schreibt auch immer noch, aber ein dickes Buch mit gesammelten Gedichten als E-Book geholt und habe dann quasi ganz vorne angefangen, also bei ihren ersten Gedichten. Und die fand ich halt, naja, wie man, also was will man auch von einem 20-jährigen Menschen erwarten? Natürlich war das noch nicht die große Kunst. Und dann habe ich mir dieses Buch genommen, weil sie es auch explizit empfohlen hat, sozusagen. Also die Autorin selbst hat gesagt, na, wenn ihr was von mir lesen wollt, dann dieses
Buch. Was ich schon einfach einen Mega-Move finde, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich muss sagen, sie hat recht, vielleicht leg es dir auch in den Mund, vielleicht hat es auch die Übersetzerin gesagt, dass das beste Buch ist. Ich habe mir an dem Tag viele Interviews angehört, aber ich
bin mir
ziemlich sicher, das war, glaube ich, sowieso ein ziemlich unangenehmes Gespräch, weil der Typ vom Nobelpreiskomitee hat sie halt angerufen und sie hat gesagt, ja, wir können reden, aber ich mache mir nebenbei Kaffee. So. Und alle haben gesagt, das ist ja mega unhöflich. Warum ist das unhöflich? Ich weiß überhaupt nicht, wie spät es zu der Zeit in Amerika war. Ich glaube, da war es halt 8 Uhr morgens. Da will man nicht über große Literatur sprechen.
Ich finde es sehr sympathisch.
Und ich bilde mir ein, da hat sie gesagt, ja, dann lest Averno, das ist mein bestes Buch. Finde ich auch okay, wenn man für sich selbst sagt, okay, das ist mein Highlight von meinem eigenen Werk. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, okay, ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall das bessere Buch als das, was ich zuerst gelesen habe. Vielleicht habe ich auch wirklich ein bisschen Vorteil davon. Ich hatte Latein in der Schule und da redet man auch relativ viel auch über Mythologie, weil sich das...
Ich hatte auch Latein, es ist nur nicht hängen geblieben.
Okay, ich hatte aber lange Latein. Ich hatte ja wirklich 6 Jahre oder so.
So lange hatte ich nicht Latein.
Ja, ich fand es immer leichter als Englisch. Weil man da nicht reden musste.
Okay, na gut, dann erklär mir doch mal, was deine Lateinkenntnisse dir gebracht haben dabei.
Ja, vor allem, und das hat mich, glaube ich, auch am meisten so fasziniert, ist halt, dass dieser Erzählbogen sich so durch diesen ganzen Band durchzieht. Man hat oft so Gedichtbände, wo es zwar ein Thema gibt, aber das wird dann quasi halt, da gibt es halt den Zyklus und den Zyklus und das sind halt alles so wie Schlaglichter, die dann zwar vielleicht schon auch irgendwie zusammengehalten werden, weil es eine Ästhetik gibt und weil es halt vielleicht auch schon ein paar Themen gibt, die sich so durchziehen, aber hier hat man wirklich das Gefühl, hier wird, hatte fast schon was Essayistisches, wie dieses Thema quasi betrachtet wird, weil es eben auch und
ja. Das Thema ist?
Naja, es geht schon auch darum, quasi, wer Macht über Frauen hat, sozusagen. Weil im Endeffekt...
Dieses Persephone Hades-Ding.
Genau. Sie wird gegen ihren Willen ja quasi an Hades verheiratet und muss dann in die Unterwelt. Vielleicht kurz zur Titelerklärung, steht natürlich schon vorne dran und alle, okay, was heißt alle? Die zwei... Kritiken, die ich durchgelesen habe, muss natürlich erstmal damit anfangen, diesen Titel zu erklären. Deswegen machen wir das jetzt ja auch. Ich wollte damit nicht einsteigen, aber jetzt machen wir es doch. Averno ist ein kleiner See, der total abgeschieden ist und deswegen in der griechischen oder italienischen, nee, genau, in der italienischen Mythologie als Eingang der Hölle, der Unterwelt gesehen wurde. Darf man nicht verwechseln, Hölle und Unterwelt ist nicht das Gleiche. Genau, daher auch dieser Titel. Genau dieses, sie wird als Mädchen ja eigentlich auch noch an Hades verheiratet und muss dann in die Unterwelt zu ihm und sie darf dann nicht einfach raus. Also sie ist quasi wie gefangen in dieser Ehe, aber einfach auch in ihrer Situation und sie darf dann halt an die Welt zurückkehren und dann ist halt Frühling. Also da wird dann quasi auch noch dieses Aufblühen der Frau auch noch quasi mit thematisiert und ich finde in diesem Gedicht, und das passiert irgendwie sehr geschickt, dass dann ab und zu so, also es wirkt halt überhaupt nicht wie eine Geschichte von vormaliger Zeit, vor historischer Zeit, sondern es wirkt immer so wie jetzt. Also sie erzählt quasi den Mythos, aber immer als eine Metapher sozusagen. Und das läuft die ganze Zeit so unten drunter und eigentlich erzählt sie so eine jetzige Geschichte. Und da kommen so Machtverhältnisse ja auch immer noch vor. Und natürlich geht es auch um Tod, weil, klar, sie ist in der Unterwelt, aber natürlich auch dieses Motiv von Jahreszeitenwechsel spielt natürlich auch eine Rolle, wenn dann der Schnee fällt und alles auf der Erde stirbt so ein bisschen. Also das, was hier natürlich auch immer zugute gehalten wird, ich habe auch diesen anderen Band reingelesen, ich habe ihn noch nicht durchgelesen. Also sie beschreibt auch viel Natur, aber halt auf so eine Art und Weise, was für Natur bleibt eigentlich, wenn der Mensch überall ist? Und was passiert mit der Natur, wenn der Mensch drauf guckt? Das spielt ja natürlich auch eine Rolle. Auch das ist ja ein Machtverhältnis eigentlich. Genau, das hat mich einfach fasziniert, wie diese ganzen Themen immer sich so wirklich durchgezogen haben, wie in einer Geschichte und so wie so einen großen Bogenschlange. Also ich fand das einfach großartig komponiert von diesen, also den ganzen Band an sich. Genau.
Ja, ich glaube, mir sind da Teile ehrlich gesagt entgangen wegen meiner mangelnden Mythologiekenntnisse, aber mir sind durchaus auch aufgefallen, dass sich bestimmte Themen und Bilder irgendwie wiederholen. Also dieses Naturding vor allem. Und das ist ja auch, ich finde gerade die Stelle nicht, aber dass sie doch an irgendeiner Stelle darüber schreibt, was Natur alles für sie ist und dass andere Leute andere Sachen machen und sie geht halt so in die Natur. Und ja, das fand ich auch ziemlich cool. Und ich fand es auch tatsächlich spannend, dass diese Machtsachen so in Gedichten verhandelt werden, weil ich das irgendwie noch nicht so oft in Gedichten gelesen habe. Und ich stelle mir das total schwierig vor, sowas zu schreiben, ehrlich gesagt, weil das du ja dann nicht so viel Platz und nicht so viel Raum irgendwie dafür hast, um Sachen zu erzählen. Und ich es total faszinierend finde, wie gut sie darin ist, Sachen dann so anzudeuten. Aber man kriegt es dann irgendwie trotzdem mit und Sachen stehen für so viele andere Sachen. Und war schon ziemlich gut gemacht oder ist ziemlich gut gemacht.
Und ich mochte es auch sehr, dass es so, die Gedichte sind so dezent irgendwie. Trotz dieser Schwere, dieser Themen, die schon irgendwie was Anklagendes haben, aber überhaupt nicht anklagend klingen, das finde ich ist auch eine große Stärke. Und ich finde, es ist eigentlich auch eine Sprache, die man ziemlich gut lesen kann.
Voll. Ich fand es auch sehr zugänglich.
Ich habe es tatsächlich, ich habe ja eine zweisprachige Ausgabe, ich habe tatsächlich den größten Teil dann doch auf Englisch gelesen, weil ich finde, da hat vieles einfach besser funktioniert, ohne jetzt der Übersetzerin zu nahe treten zu wollen. Das ist eine großartige Autorin. Aber da war dann vieles doch ein bisschen spröde, fand ich dann so eine Übersetzung, weil
Gedicht übersetzen auch einfach sehr schwierige Aufgabe.
Ja, absolut.
Undankbar.
Zumal, wenn man dann immer den Vergleich ziehen kann. Und wie gesagt, man kann es auf Englisch ziemlich gut lesen. Und ja, ich stimme dazu, es ist natürlich auch sehr klassisch. Also finde auch gerade in dieser Verknüpfung mit der Mythologie, die da schon auch irgendwie vorausgesetzt wird. Also es wirkt halt auch so richtig nach klassischer Bildung.
So. Ja, es hat mir ein bisschen dieses Opergefühl gegeben, mit eigentlich sollte man sich vorbereiten, darauf dieses Buch zu lesen. Und ich habe es, natürlich, weil ich es in der Oper auch nie mache, natürlich auch nicht gemacht, mich auf dieses Buch vorbereitet, aber ja, ähnliches Gefühl.
Genau, das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen, also die Sprache war dann so, okay, ja, ich kann es lesen auf Englisch und das sagt halt dann schon eine Menge aus, aber gleichzeitig hat es dann trotzdem so einen elitären Anstrich und sie dieses Classic-Ding und ja, es hat mich auch ein bisschen an Anne Carson erinnert. Anne Carson experimentiert zwar viel mehr mit Sprache und Form, aber die hat auch immer so einen Anknüpfungspunkt an die klassische Antike. Deswegen habe ich da sofort auch dran gedacht. Und die hat ja auch verhandelt ja auch manchmal solche Themen wie Tod und wie Feminismus. Also was heißt manchmal? Das sind schon ziemlich ihre Themen. Da muss ich auf jeden Fall dran denken. Waren ja, glaube ich, habe ich gelesen, auch viele verwirrt, wenn sie gesagt haben, Anne Carson wird's. Die wird, also wenn es eine Lyrikerin wird, dann Anne Carson. Weil es auch einfach eine großartige Schriftstellerin ist. Und dann wurde es Louise Glück und in Deutschland dachten alle, wer war das nochmal? Weil sie den Pulitzerpreis von vor Jahren einfach nicht mehr auf dem Schirm hatten. Ja, nee, ich fand es eigentlich tatsächlich ein sehr, sehr guter Gedichtband. Halt sehr klassisch. So auch von der Art, wie da die Verse gebaut sind. dazu bin ich jetzt auch nicht bewandert genug, um das jetzt en Detail auseinanderzunehmen. Also dafür haben wir auch glücklicherweise gar nicht genug Zeit. Also ich würde es empfehlen. Weiß nicht, vielleicht sollte man vorher wirklich nochmal irgendwo den Mythos nochmal nachlesen, weil ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt, weiß ich nicht, erst die Abhandlung über den Mythos lesen muss.
Nee, so ist jetzt auch nicht.
Aber ich glaube, wenn man den einfach auf eine Online-Enzyklopädie seines Vertrauens nochmal nachschlägt, dann kann man das, glaube ich, auch ganz
Ich
gut lesen.
ja, ich glaube, ich würde es schon aber an Leute empfehlen, die da Bock drauf haben. Also, es ist, glaube ich, schon ein Buch, auf das man sich einlassen muss, dadurch, dass man so ein bisschen Vorwissen dafür braucht.
Ich weiß gar nicht. Ich finde immer, also wenn du schon jemandem sagst, hier liest mal ein Gedichtband, dann muss man schon generell Lust auf Lyrik haben. Und ich glaube, wenn man Lust auf Lyrik hat, dann würde ich dieses Buch auch tatsächlich ohne Umwege empfehlen. Da würde ich mir gar nicht Gedanken drum machen, wer das ist, sondern du liest gern Lyrik, dann lies auch gerne mal dieses Buch, wenn du dafür
Okay,
Zeit
Thilo
hast.
empfiehlt allen Lyrik-LiebhaberInnen ab jetzt dieses Buch und schickt noch einen Wikipedia-Link dazu mit dem
Ja.
Persephone-Mythos.
Ja. Also klar gibt es vielleicht auch, gibt es bestimmt auch Gedichte, die wesentlich besser sind als Gedichte in diesem Buch, aber ich finde diesen Band an sich einfach als Gedichtband ganz großartig.
Und es ist ja tatsächlich auch cool, ein Gedichtband zu haben, der so eine Struktur hat. Also was du am Anfang meintest, es ist nicht nur so Blitzlichter, sondern es ist ja tatsächlich irgendwie eine sehr, sehr coole Sache. Und irgendwie fand ich es auch grundsätzlich irgendwie spannend, sowas mal zu lesen.
Aber nicht so spannend wie ich.
Nee, aber es ist okay. Ich glaube, ich fand dafür das erste Buch spannender als du. Ich habe das Gefühl, das ist sehr gut aufgeteilt dieses Mal.
Okay, wunderbar. Also Averno von Louise Glick, übersetzt von Ulrike Dräsner, erschien bei Luchterhand 170 Seiten in der deutschen Ausgabe. Und damit kommen wir zum Schluss für heute, für dieses Mal. Schaut gerne auf unserer Seite vorbei, schräglesen.de. Folgt uns auf Facebook oder Twitter oder Instagram, wo ihr halt so unterwegs seid. Da sind wir bestimmt auch irgendwo. Und damit wünschen wir weiterhin schöne Lesestunden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.